Wenn man sich überlegt hat, dass man in den 40er Jahren am spontan atmenden Patienten Herzoperationen durchgeführt hat, dann ist das aus heutiger Sicht natürlich unvorstellbar.
Also die Idee früher war so, dass man mit Narkosegasen einen Schlaf herstellt.
Das Problem an diesen Dingen ist, das ganze Personal, was da drumherum steht, hat das auch abbekommen und ist dadurch natürlich auch geschädigt worden und auch müde geworden.
Das war ein richtig gefährlicher Ort, im Krankenhaus zu sein. Man hat dann halt erkannt, dass eben die Hände des Personals und die Hände von Mitarbeitenden im Krankenhaus der Übertragungsweg Nummer eins sind.
Viele sagen ja auch, ich bin jetzt steril, ne, indem ich mir die Hände desinfiziert habe. Nein.
Denn es wurden während des Zweiten Weltkriegs an vielen Standorten, Krankenhausstandorten, diese Operationsbunker errichtet. Und eine davon ist eben dieser Operationsbunker in der Teichstraße.
Hey, da bist du ja wieder. Lust auf ein kleines Spiel? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe grüne Fliesen, bis unter die Decke gekachelt. Ich sehe einen schmalen Operationstisch. Rechts und links besitzt dieser Lederschnüre, um Patienten und Patientinnen zu fixieren. Und eine Kurbel, um die Höhe zu verstellen. Über mir graue, schwere Betondecke. Ich sehe ein Waschbecken. Ein Schrank mit allerlei Operationsmaterialien. Das Licht ist schummrig. Ich höre die Leuchten leise summen. Eine Wanduhr tickt. Es ist warm. Fast schon stickig. Ich entdecke ein kleines Schild. Erbaut 1942. Vor mehr als 80 Jahren. Alles liegt bereit. Chirurgische Instrumente. OP-Besteck. In jedem Moment könnte hier eine Operation durchgeführt werden. Wo bin ich wohl? Erraten? Ich bin in einem alten Operationssaal. Unter der Erde. In einem Bunker. Alles wirkt verlassen. Alles aus der Zeit gefallen. Kein Wunder, ist es ja auch. Und ganz ehrlich, über die medizinische Versorgung von früher weiß ich ziemlich wenig. Narkose, Desinfektion. Wie wurde früher operiert? Wie genau wurde es damals mit Hygiene genommen? Wie steril waren die OP-Instrumente? Und was war damals eigentlich echt krank? Moment. Ich höre Schritte. Heutige Station? OP-Bunker an der Teichstraße. Ich bin Nelly. Und das ist Folge 5 von Echt krank.
Paracelsusbad.
Berlin-Reinickendorf. Teichstraße 65. Hier befindet sich das Humboldt-Krankenhaus. Oder besser gesagt, hier hat es sich befunden. Seinerzeit gehörte es zu den modernsten Krankenhäusern der Stadt. Akkurat gestaltete Gartenanlagen, imposante neobarocke Gebäude mit rot gezielten Dächern, Fassaden geschmückt mit Vorbauten, Säulen und Ornamenten. Ich kann mir vorstellen, welchen hohen ästhetischen, aber vor allem auch welchen hohen qualitativen medizinischen Standard das Areal damals entsprach. Doch das war einmal. Von den parkartig angelegten Grünflächen ist nicht mehr viel übrig. Auf dem Gelände befindet sich heute unter anderem das Bezirksamt Reinickendorf. Ich muss gestehen, ein bisschen verwunschen sieht es hier schon aus. Auch an die Krankenhauszeit von früher erinnert nicht mehr viel. Auf den ersten Blick. Denn unterirdisch werden wir heute in eine andere Welt eintauchen. Unter unseren Füßen liegt ein Bunker. Ein OP-Bunker, in dem tatsächlich Operationen durchgeführt wurden. Warum, fragst du dich? Das werden wir jetzt herausfinden. Denn wer in Berlin kümmert sich um die Unterwelten? Na klar, der Berliner Unterwelten e.V., der gemeinnützige Verein, wurde bereits 1997 gegründet. Heute tragen die rund 550 Vereinsmitglieder dazu bei, den Berliner Boden zu erforschen, zu dokumentieren und begehbar zu machen. Einer von ihnen ist Daniel.
Mein Name ist Daniel Sturm und ich arbeite bei den Berliner Unterwelten als Guide, führe unter anderem auch durch den Operationsbunker in der Teichstraße, über den wir gleich ein bisschen was erfahren werden.
Das ehemalige Humboldt-Krankenhaus, also der Ort, an dem wir uns gerade befinden, wurde 1908 bis 1910 erbaut. Damals als Verbandskrankenhaus Reinickendorf.
Von zwei Architekten mit dem Namen Mohr und Weidner, und die haben das damals im Pavillonstil gemacht.
Pavillonstil. Noch nie gehört.
Also die haben erkannt, dass es vielleicht sinnvoll ist, die ganzen medizinischen Disziplinen nicht alle in ein Haus zu quetschen, sondern die möglichst auseinanderzuziehen, um zum Beispiel auch Ansteckungsgefahr zu minimieren. Also es gibt einen riesengroßen chirurgischen Pavillon und spiegelverdreht gegenüber liegt ein internistischer Pavillon. Das hat man damals schon erkannt. Man muss überlegen, das ist über 110 Jahre her, dass sie da auf die Idee kamen. So gab es auch ein Isolationsgebäude für innere ansteckende Krankheiten, ein Isolationsgebäude für äußere ansteckende Krankheiten, und die waren quasi an den beiden Enden des Areals, um sie möglichst weit voneinander getrennt zu halten. Und eine Elektrowerkstatt hatte dieses Krankenhausgelände schon für die damalige Zeit wirklich sehr, sehr fortschrittlich. Das muss man ja immer wieder sagen. Man darf nicht vergessen, wir reisen quasi in eine Zeit zurück, in der die chirurgische Händedesinfektion erfunden wurde. Also die Händedesinfektion als solches gab es natürlich schon, aber dass es vielleicht vor einer Operation besser sei, sich die Hände etwas gründlicher zu waschen, das war so in dem Bereich.
Stimmt. Heute ist wieder Zeitreise angesagt. In Folge 3 waren wir in der Zukunft unterwegs. Da ging es um Drohnen, Patienten-Apps und OP-Roboter. Heute geht es um die medizinischen Basics. Denn Händedesinfektion klingt erstmal nicht nach Innovation. Damals schon. Im 20. Jahrhundert war die Beseitigung resistenter Keime vor einem operativen Eingriff ein medizinischer Durchbruch. Und wusstest du, dass Operationsschürzen von Chirurgen im 19. Jahrhundert nahezu nie gewaschen wurden und schwarz waren? Der Grund? Damit Blutflecken nicht zu sehen waren. Wie gut, dass die Hygienestandards heute anders sind. Aber wieder zurück zum OP-Bunker. Von außen ist er mir erstmal gar nicht richtig aufgefallen. Unscheinbar. Und vor allem im Gegensatz zu den repräsentativen Krankenhausbauten auf dem Areal total nüchtern und nützlich gebaut. Ein Betonklotz, der mit der Umgebung verwächst. Denn mittlerweile hat sich Efeu über die komplette Fassade gestülpt. Selbst das Dach ist begrünt. Es wirkt irgendwie verwunschen. Aber irgendwie betont gerade das die mystische Vergangenheit. Von außen ist auch kaum erkennbar, dass es sich um einen Bunker handelt. Denn das Gebäude befindet sich nur zu einem Drittel in der Erde. Zwei Drittel gucken oben raus.
Und so sieht das Gebäude von außen ganz normal aus und es sieht von innen ganz normal aus, aber hat trotzdem eine 2 Meter dicke Stahlbetondecke. Auch die Wände sind 1,50 Meter dick Stahlbeton und damit galt das Gebäude damals tatsächlich als bombensicher. In diesen Operationsbunkern wurde in erster Linie operiert, wenn Luftangriff war und man eben trotzdem irgendwie operieren musste, weil es nicht ausweichbar war. Aber vor allen Dingen hat man dort, wie gesagt, das teure medizinische Gerät untergestellt, um es zu schützen. Weil man schon relativ genau wusste, dass es in diesen Luftschutzkellern jetzt nicht so wirklich geschützt war.
Wir sind zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Eine Zeit, in der in vielen Berliner Krankenhäusern zahlreiche Operationsbunker errichtet wurden, die Notoperationen auch während der Flugangriffe ermöglichten. Denn wenn man operieren musste, brauchte man einen geschützten Raum. Hier auf dem Gelände des ehemaligen Humboldt-Krankenhauses ging die Errichtung des OP-Bunkers sehr schnell. Am 22. Dezember 1941 erfolgte der Beschluss. Am 20. Februar 1942, also keine 2 Monate später, stand der Bunker schon zur Abnahme bereit. Ganz wichtig, hier sind die Begrifflichkeiten. Es heißt OP-Bunker und nicht OP-Luftschutzanlage. Denn im Gegensatz zur Schutzanlage schützt der Bunker vor allem vor einer Sache: Bombenangriffen.
Gebaut wurde es, um vor allen Dingen medizinisches, teures medizinisches Gerät vor Luftangriffen zu schützen, aber eben auch, um lebensnotwendige Operationen während Luftangriffen durchführen zu können. Denn das gesamte Klinikum hatte damals eine Luftschutzanlage unten drunter, so wie damals alle öffentlichen Gebäude Luftschutzanlagen unter sich bauen mussten sozusagen. Und diese Luftschutzanlagen, wie du ja jetzt schon weißt, waren eben nicht bombensicher, sondern für richtige Sicherheit hat man dann eben solche Operationsbunker gebaut an 23 Standorten hier in Berlin.
Kleiner Einschub. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Redewendungen aus der Geschichte kommen? Vom Luftkrieg in die Alltagssprache.
Du kannst dir gern mal um das Wort Bombenwetter Gedanken machen, wo es herkommt. Schon mal drüber nachgedacht, Bombenwetter? Also heutzutage ist ja, wenn die Sonne scheint, und das war damals auch so, und das bedeutete klare Sicht für die Piloten. Also die Menschen wussten damals ganz genau, wenn den Tag über Bombenwetter war, kein Nebel, keine Wolke, kein Regen, die Piloten hatten freie Sicht, dann kamen spätestens am Nachmittag die Flugzeuge bei Bombenwetter. Das ist so einer von diesen vielen Begriffen, die wir tagtäglich benutzen, ohne darüber nachzudenken, dass sie aus der damaligen Zeit sind. Auf dem Schirm haben zum Beispiel. Eine Redewendung, die wir alle kennen und die kommt natürlich daher, dass die deutsche Luftabwehr Flugzeuge auf dem Schirm bekommen hat, auf dem Radarschirm. Also ich bin da ein großer Freund von dieser Sprachlehre, will ich es mal nennen, denn diese Aha-Effekte, die greifen die Menschen natürlich.
Sensibel sein für die Sprache, darum ging es auch in Folge 4, als wir über psychiatrische Erkrankungen gesprochen haben. Da waren wir im Klinikum am U-Bahn in Berlin-Kreuzberg. Auch hier gab es einen OP-Bunker. Wie es dort aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Ab nach unten. Der OP-Bunker an der Teichstraße besitzt einen rechteckigen Grundriss. 12 Räume verteilt auf rund 360 Quadratmeter. Durch einen Tunnel ist der Bunker mit dem benachbarten chirurgischen Pavillon verbunden. So konnte man auf unterirdischem Weg schnellstmöglich in den geschützten OP-Raum gelangen. Die wichtigsten Funktionen übernahmen der OP-Raum, der Vorbereitungsraum und der Sterilisationsraum. Wir stehen jetzt im Epizentrum, dem Operationssaal. Ein Raum mit ca. 20 Quadratmetern. Die Wände sind mit grünen Fliesen gekachelt. Ein Operationstisch, Schränke mit OP-Besteck. Große runde Lampen werfen den Raum in ein gedämpftes Licht. Auf mich wirkt alles sehr beengt. Viele Geräte, wenig Platz.
Und da muss ich dann immer wieder sagen, dass man natürlich versucht hat, in so einem Operationsbunker auf möglichst wenig Platz all das unterzubringen, was man für einen Operationsbetrieb braucht. Also da ist praktisch, die Toiletten sind quasi schräg rüber vom OP, was heutzutage aus hygienischer Sicht völlig undenkbar wäre, aber das musste man eben damals da alles drin unterbringen. Der Steri, der Zentralsteri des OP-Bunkers, der ist direkt neben dem Operationsraum und sogar mit einer Durchreiche zu erreichen. Also heutzutage hat man das ja so, dass auf der einen Seite der Sterilflur ist, dann ist in der Mitte der OP und vorne kommen die Patienten angeliefert, quasi die unsaubere Seite. Das war damals gang und gäbe, dass man quasi sein dreckiges Besteck durchs Fenster rübergereicht hat und das saubere kam dann quasi durchs selbe Fenster wieder zurück. Einfach aufgrund des Platzangebotes.
Kurz, um dich abzuholen. Steri bedeutet Sterilisation. Und anders als bei der Desinfektion, bei der man Keime reduziert, bietet eine Sterilisation eine vollständige Keimfreiheit. Sterile Instrumente und sauberes Equipment sind heute im Krankenhaus und insbesondere im Operationssaal eine Selbstverständlichkeit. Damals war das anscheinend noch nicht so ganz klar.
Zum einen muss man sich natürlich bewusst werden, wenn wir 80 Jahre zurückblicken, war einiges anders. Das geht schon bei der Hygiene los. Also wenn man die Toilette direkt neben dem OP hat, braucht man sich nicht wundern, wenn es da irgendwelche Infektionen gibt. Aber das war eben damals auch der kleinen Fläche geschuldet. Aber auch die Spritzen, die da liegen, Glaskolbenspritzen, da haben wir immer wieder Krankenschwestern, die sagen, ich musste die damals noch auswaschen. Ich habe noch Tupfer gedreht. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Aber das ist hygienisch ja heute gar nicht mehr denkbar, dass man irgendwie für 25 Leute dieselbe Nadel benutzt und sie zwischendurch nur ein bisschen abkocht. Das ist ja alles Einmalmaterial heutzutage.
Man sagt, Hygiene schützt Leben. Wie sehen denn die Hygienestandards heute aus? Was sind Do's und Don'ts der Krankenhaushygiene? Das fragen wir Michaela Waldbauer und Elena Dorn.
Ich bin Elena Dorn, ich bin Ärztin, Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin und bin zuständig für 2 Kliniken bei Vivantes, betreue das Klinikum am U-Bahn und das Klinikum Kaulsdorf.
Und ich bin Michaela und ich arbeite im Institut für Hygiene und Umweltmedizin, begleite dort so digitale Prozesse und verschiedene Projekte in der Hygiene. Und neben unserer täglichen Arbeit in der Hygiene machen wir auch einen Instagram-Kanal über die Wichtigkeit der Hygiene im Krankenhaus.
Ich würde sagen, die Hygiene ist übersehen, aber tatsächlich eigentlich ohne Hygiene würde so ein Krankenhaus gar nicht funktionieren.
So Präventionsarbeit, Aufklärungsarbeit, das ist unser tägliches Brot. Einfach weil ich glaube, dass den allermeisten Menschen, selbst durch Corona, ist es den meisten Menschen bewusst geworden, wie schnell sich eine Krankheit verbreiten kann. Man möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass jemand noch kränker das Krankenhaus verlässt.
Also wir haben nicht nur einmal Produkte. Also Medizinprodukte werden unterschieden in Risikoklassen. Es ist auch nicht mehr eine Suppe Medizinprodukte, sondern es gibt Medizinprodukte, die haben ein hohes Risiko, zum Beispiel Implantate oder Herzschrittmacher. Und dann gibt es Medizinprodukte wie den Rollstuhl. Das ist auch ein Medizinprodukt. Der muss auch zwischen den Patienten ja auch eine Aufbereitung zugeführt werden, damit eben über den Rollstuhl nicht oder die Blutdruckmanschette oder das Fieberthermometer, damit nicht Erregerübertragungen und damit Infektionen stattfinden. Wir haben aber auch Medizinprodukte, die zum Beispiel mit Blut in Kontakt kommen. Das, zum Beispiel Nadeln würden wir nicht wieder verwenden. Da gibt es zum Glück Einmalprodukte. Für die Sicherheit des Patienten ist ein Einwegprodukt das Beste, was man haben kann. Also der Weg geht ja dazu zur Nachhaltigkeit, dass man ja möglichst wenig Verbrauch haben soll und möglichst wenig Müll produzieren soll. Das steht eigentlich im direkten Gegensatz zur Risikoreduktion für die Übertragung von Erregern. Weil immer, wenn ich etwas wiederverwenden will, habe ich immer ein Risiko, dass das vielleicht nicht korrekt oder nicht ausreichend von Erregern befreit wurde. Also ein Don't ist zum Beispiel, sich die Hände zu desinfizieren, wenn die Hygiene kommt. Einfach nur so, weil man denkt, jetzt kommt die Hygiene, jetzt muss ich mir schnell die Hände desinfizieren, das wäre ein Don't.
Vielleicht der Mythos, dass wenn man sich vor Dienstbeginn einmal die Hände wascht, dass das dann für den gesamten Dienst ausreichend ist. Das ist ein Mythos, der nicht stimmt.
Und vielleicht auch, dass die Hygiene nicht dafür zuständig ist für die Reinigung. Also das ist, glaube ich, auch ein Mythos, der, also sobald es irgendwo dreckig ist, dann heißt es ja, dass es die Hygiene stimmt hier nicht.
Also eigentlich gehört Sauberkeit und Hygiene schon zusammen in den Köpfen, aber es ist halt, Aufgabenbereiche im Krankenhaus sind anders aufgeteilt als in einem Zuhause. Zu Hause möchte man auch hygienisch rein sein Badezimmer putzen, aber das hat nichts mit Krankenhaushygiene zu tun.
Und wie schaut man heute auf die Hygienestandards von damals?
Das war ein richtig gefährlicher Ort, im Krankenhaus zu sein.
Also man wusste ja nicht, wie so eine Erkrankung entsteht und wie sie übertragen wird. Man hatte mal früher gedacht, bis weit ins 18. Jahrhundert hatte man gedacht, dass Ausdünstungen dafür verantwortlich sind, dass man dann diese Erkrankung kriegt. Also im Prinzip, dass der Erkrankte dünstet irgendwas aus und das würden dann andere kriegen. Das heißt, man hat irgendwie angefangen mit Lüftungen und die Räume so zu gestalten, dass eben diese schlechten, ansteckenden Ausdünstungen dann eben weggehen. Und erst später hatte dann die führenden Mikrobiologen dann festgestellt, dass es tatsächlich Bakterien gibt, die dafür verantwortlich sind, dass man eben gewisse Krankheiten bekommt. Darauf basierend sind dann überhaupt erst Präventionsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen entstanden. Also ja, Hygiene ist so einfach eigentlich und doch wieder so komplex, wenn man genauer hinguckt.
Ich lasse den Raum mal kurz auf mich wirken. Irgendwie verrückt. Auf einmal wirkt der medizinische Fortschritt bildhaft. In Folge 1 stand ich noch in einem hochmodernen Schockraum in der Notaufnahme Neukölln. Und jetzt stehe ich mitten in einem OP-Bunker der 40er Jahre mit medizinischen Relikten aus früheren Zeiten. Einfach nur beeindruckend und auch ein wenig bedrückend. So richtig kann ich mir das immer noch nicht vorstellen, wie hier tatsächlich operiert wurde. Aber es war ja auch nicht alltäglich. Operiert wurde hier immer nur im Notfall. Ein Notfall während des Fliegeralarmes. Und dann ging es um jede Minute.
Aber wenn ich mir vorstelle, es gibt Luftalarm, also die Sirenen heulen, dann haben die Leute eine Viertelstunde Zeit, in die Schutzanlagen zu rennen. Und wenn ausgerechnet dann eine Operation ansteht, die eben nicht verschoben werden kann, dann wird der Patient vom Haupthaus mit dem Fahrstuhl in den Keller gefahren, von dort aus über einen unterirdischen Verbindungsgang in den Operationsbunker. Dann ist er dort in diesen Vorbereitungsraum gekommen, hat sicherlich vermutlich irgendwie so einen venösen Zugang gelegt bekommen, um ihm Medikamente zu geben. Dann wurde vielleicht der Verband abgemacht und dann war der Patient auch schon im OP, während sich die Operateure quasi keimfrei gemacht haben. Die hatten da so Waschbecken mit diesen typischen Wasserhähnen, die du sicherlich auch schon kennst, die man so mit dem Ellenbogen bewegen kann, damit man den nicht anfasst, nachdem man sauber ist. Und dann konnten die quasi vom Vorbereitungsraum in den OP-Raum durch so eine gefensterte Front schon reingucken, ne? Also ob die Vorbereitung von den Patienten schon so weit ist, wie sie sein soll, oder ob sie sich noch ein bisschen Zeit lassen können, damit sie nicht lagern müssen, sage ich immer. Dann wird da drin genauso steril abgewaschen, wie man das heutzutage kennt, mit irgendeiner Desinfektionslösung. Dann wird die Operation so durchgeführt, wie man es eben machen muss. Und dann kommt der Patient in einen Aufwachraum, der übrigens auch in diesem Operationsbunker mit drin ist. Also da gab es quasi 4 Bettenplätze für die Menschen, die dann wieder wach werden sollten. Und dann sind die über den unterirdischen Gang wieder in das Krankenhaus zurückgefahren worden. Muss man sich vielleicht vorstellen, wie man heutzutage einen ambulanten OP betreibt, ne? Also der ist ja in der Regel nicht in dem Haus, sondern ist ein Haus weiter und dann werden die Leute dahin gefahren, werden operiert, werden wach und dann geht's wieder zurück, entweder in das Haupthaus oder nach Hause.
Überraschend, wie viele Parallelen zur Gegenwart also zu den modernen medizinischen OP-Standards, doch schon zu erkennen sind.
Wenn wir da Fachpersonal haben, die sind immer erstaunt, dass das Operationsbesteck sich eigentlich nicht so viel verändert hat. Also irgendwelche Klemmen, irgendwelche Halterungen heißen teilweise bis heute so, weil sich es offensichtlich bewährt hat. Und auch damals gab es schon solche OP-Siebe, dass es für bestimmte OPs wie so ein Kasten gibt. Da ist alles drin, was man für die OP braucht, so eine Art Grundset. Und alles, was dann an besonderen Dingen gebraucht wird, das ordert man extra. Und alles, was zu der, jetzt sagen wir mal, Leistenhernien-OP gehört, das kommt dann da hinterher wieder rein, dann geht das in den Steri, wird wieder aufbereitet und kommt als fertiges Set wieder zurück. Das war damals schon so, das ist bis heute so tatsächlich. Nur, dass der Sterilisationsbereich nicht direkt neben dem OP-Saal ist, sondern der ist in der Regel woanders. Aber da sind viele erstaunt, dass einiges schon damals so war und 80 Jahre später immer noch so ist. Gerade die Narkosemethoden, die haben sich natürlich verändert.
Im Vergleich zu heute, wie wurde denn früher eine Patientin oder ein Patient in Narkose versetzt?
Die sogenannte Schimmelbuschmaske musst du dir vorstellen wie eine Maske, die derjenige auf dem Rücken liegend über seinem Mund hatte. So wie so eine Art Wattebausch. Und da hat man dann den Äther raufgetropft, der dann natürlich verdampft ist. Und der spontan atmende Patient hat das eingeatmet und ist dann in Narkose gefallen. Übrigens oftmals auch nicht nur die Patienten, sondern die Anästhesisten gleich dabei. Also es hieß damals, der Chirurg weiß dann, dass er anfangen kann zu operieren, wenn die Narkoseärztin neben dem Patienten liegt und schläft, so ungefähr. Also Äther wird heute nicht mehr für Narkosen benutzt. Das macht ganz viel Übelkeit. Das war auch damals schon das Problem. Und Übelkeit und Narkose verträgt sich nicht so gut. Also Äther nimmt man ja heute hauptsächlich für Entführung, wenn ich das mal sagen darf, aber nicht mehr für den OP. Dann kam Lachgas auf, ne, in den 50er Jahren. Auch das ist mittlerweile fast komplett rausgedrängt. Dann kamen diese neuartigen Gase auf, die ja heute auch schon wieder fast verdrängt sind. Also man macht ja ganz viel komplett intravenöse Anästhesien. Also mit diesem Propofol, ne, dieses weiße Zeug. Und das ist relativ gut zu steuern. Also da weiß man schon relativ gut, wie die Körper darauf reagieren. Und das gab es damals natürlich noch nicht.
Mein Name ist Martin Franz und ich bin Anästhesist und Intensivmediziner am Vivantes Klinikum Kaulsdorf. Naja, so hat das alles angefangen. Die Idee war, dass man durch Narkosegase, mit denen auch heute durchaus noch gearbeitet wird, das Bewusstsein ausschaltet und tatsächlich nur einen Schlaf herbeiführt. Ich sage nur Schlaf, weil heutzutage gehört zu einer Anästhesie gehört nicht nur der Schlaf, sondern auch die Schmerzausschaltung. Also unser Beruf ist, dass wir Schmerzen ausschalten und natürlich gerade in Verbindung mit Operationen dafür sorgen, dass die Menschen dabei nichts wahrnehmen. Was damals noch nicht so zur Verfügung stand, waren ja so Überwachungsinstrumente. Damals hat man dann anhand der Hautfarbe oder zum Beispiel der Farbe der Augenlider oder der Feuchtigkeit der Zunge abgeleitet, wie der Zustand des Patienten oder der Patientin ist. Und heutzutage haben wir ja ganz andere Möglichkeiten. Heute ist das alles viel kontrollierter, das ist sicherer, weil wir eine Narkose ja schon mal gar nicht anfangen, bevor wir ein sogenanntes Monitoring etabliert haben. Das ist heute viel sicherer und das sieht man ja auch an den Zahlen. Also, dass jemand an einer Narkose verstirbt oder geschädigt wird, das ist kaum noch messbar, weil das so selten ist.
Die moderne Anästhesie ermöglicht heute immer schonendere Narkosen. Für mich klingt Narkose aber dennoch immer ein bisschen unheimlich. Wie kann es sein, dass meine Schmerzempfindungen total betäubt werden? Dass ich während einer Operation wirklich nichts davon mitbekomme?
Das liegt daran, dass wir im OP ja mit diesen Narkosen die Lebensfunktionen bewusst ausschalten. Das heißt also Atmung, Kreislauf und Bewusstsein. Das sind so die drei sogenannten Vitalfunktionen. Und die müssen immer intakt sein, damit ein Mensch sicher ist im gesundheitlichen Sinne. Und wenn eine Vitalfunktion gestört ist, dann ist das eine Lebensbedrohung. Und das führen wir ja bewusst herbei. Wir schalten die Atmung aus durch die Narkose. Das ist meistens gar nicht gewollt, lässt sich aber nicht vermeiden. Der Kreislauf wird mindestens beeinträchtigt und das Bewusstsein wird ja bewusst ausgeschaltet. Das heißt, unser Beruf ist der Umgang, der tägliche Umgang mit gestörten Vitalfunktionen. Und es gibt ja Berichte, dass die Menschen sagen, ich habe mitbekommen, worüber sich die Operateure da unterhalten haben, können das später auch wiedergeben, dass die über das Fußballspiel am Wochenende geredet haben, was auch stimmt. Aber die müssen dann keinen Schmerzempfinden haben. Trotzdem wird das auch dann als sehr, sehr unangenehm und traumatisch empfunden. Und ich glaube, es gibt dann auch Menschen, die da richtig geschädigt sind von. Also das müssen wir vermeiden, unbedingt. Und wie machen wir das? Einmal durch, so wie früher, durch die klinische Beobachtung, sagen wir. Das heißt, wir lernen in unserer Ausbildung als Anästhesistin oder Anästhesist, dass wir anhand von Zeichen wie Schwitzen, wie Lidreflex, wie ja, eben Hautfarbe, natürlich kann man sich vorstellen, Bewegung, ob ein Mensch gut schläft oder nicht, dann kommt dazu dieses Monitoring, diese Messinstrumente, Herzfrequenz, vielleicht auch manchmal Atemfrequenz, auch der Blutdruck spielt da eine Rolle. All das verbinden wir sozusagen, werfen wir in einen Topf und gucken dann, okay, ist das in Ordnung, dieser Schlaf. Aber wir haben heute auch noch andere Instrumente, ein sogenanntes EEG, das ist sozusagen, werden nicht die Ströme des Herzens, sondern des Hirns gemessen. Und damit kann man tatsächlich die Schlaftiefe kann man damit auch messen und darstellen und dann eben sagen, aha, das ist jetzt ausreichend tief. Dann gibt es so Zielwerte, die wir erreichen wollen und können uns dann daran orientieren und die Narkose eben zum Beispiel vertiefen, wenn wir sehen, das ist uns eigentlich zu flach, dieser Schlaf. Das ist mehr im Kommen, weil man immer mehr, glaube ich, technischer wird auch. Also ich erlebe das Fach als wahnsinnig breit und manche sagen so, dass ein Anästhesist ist der Allgemeinmediziner des Krankenhauses.
Zurück in die Vergangenheit. Was war damals noch anders als heute?
Die hatten natürlich keine elektrischen Operationstische, die sie mit einer Fernbedienung hoch und runter stellen konnten, sondern da war wirklich alles Handbetrieb. Da sind, wieso, muss ich dir vorstellen, wie so Drehkurbeln sind da an den Dingern. Und dann hat man das Kopfteil nach oben gefahren, die Füße nach unten. Es gab genauso, wie es heute immer noch ist, Teile, die man an diesen OP-Tisch ranbauen konnte, um zum Beispiel die Beine hochzulagern, die Arme auszulagern. Und die wurden natürlich festgeschnallt, weil ja so ein Patient in Narkose kann ja erstens nicht für sich selbst sorgen, ne? Wenn der Arm runterfällt und die ganze OP über am Tisch hängt, ne? Dann gibt es Verletzungen. Oder aber auch, wenn der zwischendurch wach wird und dann anfängt mit zu operieren, dann ist es natürlich auch nicht so günstig. Deswegen werden die schon die Extremitäten festgemacht, bis heute auch, aus Sicherheitsgründen. Und das war damals auch so. Und ja, die sind natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Das musst du dir vorstellen, wie so eine Kunstlederoberfläche, die man natürlich abwischen konnte. Die OP-Tische, die wir da haben, die hatten so ein Fahrgestell schon. Also da hast du unten auf so ein Pedal getreten und dann kam ein Fahrwerk raus und du konntest den OP-Tisch von A nach B fahren. Das war wirklich das Neueste vom Neuesten, was die uns da für die damalige Zeit natürlich gegeben haben. Aber das ist ja heute gang und gäbe. Bis heute wiegt ein OP-Tisch 300, 400, 500 Kilogramm, weil ja der Akku von diesem Tisch, der da im Fuß drin ist, der ist so schwer. Früher war es einfach die Hydraulik und der Tisch selbst, also das Metall, was so schwer war. Also wer sowas schon mal irgendwie auf den Fuß gestellt bekommen hat, der weiß, was Phase ist.
Kleines Gedankenexperiment. Nun liegt der Patient oder die Patientin also auf der Liege, hat möglicherweise eine geöffnete Bauchdecke. Ärztinnen und Ärzte stehen hochkonzentriert am OP-Tisch. Die Operation ist in vollem Gange. Und plötzlich geht die Beleuchtung aus. Stromausfall. Die Folgen können mitunter lebensgefährlich sein. Aber auch hierfür gab es damals eine Lösung.
Leuchtfarbe gibt es in der Anlage. Also wenn der Strom ausfällt, hatte dieses Gelände natürlich ein Notstromaggregat. Aber die 5 bis 10 Sekunden, die es eben dauert, bis das Aggregat anspringt, gab es so eine batteriegepufferte Lösung. Und zusätzlich hat man noch diese Anlagen mit so einer Kupfer-Zink-Sulfid-Farbe bestrichen, die eben das Leuchten wieder abgibt. Das kennst du vielleicht von den kleinen Sternchen am Kinderzimmerhimmel. Das ist genau derselbe Effekt. Phosphoreszenz nennt sich das. Man leuchtet es an und für eine gewisse Zeit gibt es dann den Leuchteffekt wieder ab. Und damit sind zum Beispiel in dem OP die ganzen Decken ausgekleidet, weil du ja Fliesen hast im OP und die kannst du ja schlecht mit Farbe bemalen. Und so hat man da einfach die Decke mit dieser Farbe ausgekleidet. Und es ist wirklich ein sehr spannender Moment, wenn man da das Licht ausschaltet und da leuchtet die Decke so nach und die Leute so, ah, oh.
Und eine Sache hat mich ebenfalls erstaunt. Ich dachte, in einem Bunker ist es dunkel und feucht und vor allem kalt.
Das ist tatsächlich die einzige unserer Anlagen, die wir zeigen, die bis heute beheizt ist. Denn dieser OP-Bunker ist unterirdisch verbunden mit dem Rest des Krankenhauses. Es gibt einen unterirdischen Gang, wo man damals dann auch die Patienten rüberfahren konnte, ohne auf den Hof zu müssen. Und durch diesen Gang wird der OP-Bunker bis heute mitgeheizt. Allerdings sind die Thermostate der Heizungen so alt, dass die so verkalkt sind, dass wir die nicht mehr regeln können. Und das bedeutet, sobald im Haupthaus geheizt wird, laufen bei uns die Heizungen auf volle Pulle und dann kommt man da im Winter bei Außentemperatur -3 Grad rein und dann hat man da 28 Grad drin.
Weiß man denn, wie viele Operationen hier insgesamt durchgeführt wurden?
Das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen und wir können sie nicht beantworten, weil es natürlich keine Unterlagen gerade über die letzten Kriegstage gibt. Also wir haben weder Sterbelisten noch haben wir Operationslisten, denn das Krankenhaus hat eine sehr wechselvolle Geschichte.
So beeindruckend hier alles scheinen mag, Der OP-Bunker ist ein historischer Ort. Ein Ort, der zum einen zeigt, wie sich die Medizin im Laufe der Jahre verändert hat. Aber auch ein Ort, der die deutsche Geschichte sichtbar macht. Es gilt, aus der Vergangenheit zu lernen, sowohl medizinisch als auch menschlich.
Also es gibt schon so einige Highlights in der Anlage, aber bei allen Highlights dürfen wir natürlich nicht vergessen, worum es da auch geht. Die Leute wollen unterhalten werden, die wollen was Spektakuläres sehen, aber wir müssen schon auch zusehen, dass wir gerade, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht, natürlich eine Geschichte vermitteln, die unsere Vorfahren angezettelt haben. Also man muss ganz klar sagen, ohne den Zweiten Weltkrieg wird es unseren Verein vermutlich nicht geben. Wie ich vorhin schon sagte, ist es eben unsere Aufgabe, zu versuchen, die Vergangenheit lebendig zu halten und eben möglichst dafür zu sorgen, dass sich sowas nicht wiederholt. Mir ist immer wichtig, dass die Leute anfangen zu denken und nicht irgendwo hingehen und sich berieseln lassen und dann sagen, ach so, ja gut, habe ich das mal gehört. Sondern dass die anfangen, selber darüber nachzudenken, woher Bombenwetter kommt oder etwas auf dem Schirm zu haben.
Aus der Vergangenheit zu lernen, bedeutet eben auch, sich auf die Suche nach historischen Erfahrungen zu begeben. Also zum Beispiel herauszufinden, was damals echt krank war. Echt skurril war für mich allein schon die Tatsache, dass unterirdisch operiert wurde. In einem OP-Bunker. Aber echt krank war in der Medizingeschichte leider einiges.
Naja, wenn du echt krank sagst, dann muss man natürlich in die medizinische Versorgung zur damaligen Zeit zurückschauen. Denn das war ja eine ganz andere. Also, wie du ja sicherlich weißt, hat man da viele, also nicht in dem OP-Bunker, um das jetzt abzugrenzen, aber zur damaligen Zeit wurden ja ganz viele Menschenversuche durchgeführt. An Konzentrationslagerhäftlingen, an Zwangsarbeitenden, an Menschen, die man einfach eingesammelt hat, um dann an ihnen irgendwelche pseudomedizinischen Experimente zu machen. Das finde ich persönlich schon echt krank, das muss man ganz klar sagen. Vielleicht hast du den Spruch schon mal gehört, wer die Vergangenheit nicht kennt, der ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Das ist so ein bisschen unser Leitmotiv und wir versuchen eben Aufklärungsarbeit zu leisten in alle Richtungen.
Wir sind am Ende angelangt. Am Ende dieser Episode und am Ende der gesamten ersten Staffel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin richtig gehypt. Hättest du gedacht, dass es in, um und unter Krankenhäusern so viele außergewöhnliche Geschichten zu entdecken gibt? Die Wirklichkeit ist eben doch krasser als jede Serie. Erinnerst du dich noch an die Story der Zwillinge, die mit derselben Erkrankung am selben Tag vom selben Arzt operiert wurden?
Das war wirklich eine Geschichte, die ich auch so noch nicht erlebt hatte.
Oder an die KI-Systeme, die uns in Zukunft immer weiterhelfen werden, Diagnosen zu stellen.
Also nichts macht einen, glaube ich, mehr fertig, als genau zu wissen, wann das Leben zu Ende ist.
Oder die hautnahen Erzählungen, wie sich eine Schizophrenie anfühlt.
Ja, das trifft eigentlich auf mich zu, stimmt. Das Einzige, was nicht auf mich zugetroffen hat, war, ich habe keine Stimmen gehört. Für mich war das aber irgendwann klar, tatsächlich dann klar, dass ich der Messias bin.
Oder mein Tag in der Notaufnahme, wo sich die Stimmung von einer auf die andere Sekunde total verändern kann.
Also es war auch sehr angespannt, weil wir natürlich nicht wussten, was kommt. Es war ein Frühdienst morgens um 9 Uhr.
Der hat uns schon manchmal an unsere Grenzen gebracht. Aber er gehörte zu uns.
Über eine Sache bin ich ganz besonders froh. Was für tolle Menschen ich kennenlernen durfte. Was für richtig tolle Menschen in den Krankenhäusern arbeiten. Ein echt krank gutes Teamgefühl.
Wir reden sehr, sehr, sehr viel im Team. Also wir nehmen uns auch jedes Mal, wenn eine schwierige Situation war, nehmen wir uns danach kurz raus. Wir gehen alle zusammen auf die Rampe, trinken Apfelsaft zusammen und reden darüber, was hätte man besser machen können. Wie fühlt sich jeder? Braucht jemand noch mal Nachgespräch?
Und es ist aber schon natürlich eine Teamsache. Also ich bin einfach ein weiteres Mitglied im Team.
Wir sind hier sehr, sehr internationales Team. Also von Ärzten bis Pflegende bis Reinigungskräfte aus so gut wie jeder Nation, würde ich sagen.
Leben retten ist Teamarbeit. Ausschließlich und allein. Da kann man der Superarzt sein oder die Superärztin. Alleine schafft man das nicht.
Falls du die ersten 4 Folgen verpasst hast, hole das sehr gerne nach. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann empfehle den Podcast auch liebend gern an Freunde und Familie weiter. Echt krank, wenn die Wirklichkeit krasser ist als jede Serie. Das war Folge 5 von Echt krank. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss, wir hören uns.